Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ihr hört den Podcast-Report-Kanal. Die Heimat des Retro-Pods und anderer toller Projekte.
Es folgt Retro-Report Klassik.
Bereits ausgestrahlte Themen des Retro-Pods in voller Länge, ohne das Rahmenprogramm und audio-optimiert für mobile Endgeräte.
Hallo, mein Name ist Michael.
Und ich bin der Manfred.
Und wir wollten heute mal uns etwas näher über die Firma Horrorsoft unterhalten. Horrorsoft selber war eine relativ kleine oder relativ kurzlebige Firma, wenn man es genau nimmt, oder?
Ja, ich glaube 4 Jahre sind wir jetzt nicht lang, also, aber vielleicht macht es gerade das irgendwie gut, vielleicht macht es gerade das aus, weil gerade sind ja gerade die kleinen, feinen Firmen oder wo eben öfter mal so gute Programme rauskommen oder wo wir mit besonderen Charme haben, gerade die kleinen Firmen.
Ja, wobei, so klein war die Firma ja nicht. Die hat ja schon in den 80ern angefangen, damals noch als Adventure International UK, wo sie halt dann eben quasi der europäische Arm von Adventure International war und so die ganze Scott Adams-Spiele zuerst importiert hat nach Europa und anschließend auch noch konvertiert hat auf die in Europa üblichen Systeme.
Ach, die alten Text-Adventures, wow.
Genau.
Cool.
Und zusätzlich hat man halt eben auch angefangen, dann auch noch eigene Spiele zu entwickeln. Ebenso nach dem Vorbild der US-Firma ist man da zum Beispiel an Warner rangegangen und hat dann eben Gremlins übertragen oder Robin Hood und hat dann dazu auch noch eigene Text-Adventures erstellt.
Ach, das alte Gremlins vom C64 war von der Firma, kann das sein?
Genau.
Ist sehr cool. Was habe ich das gezockt? Gut, nicht, dass ich weit kam, also, aber es hatte was, ja.
Ja, das haben wir alle gezockt. Ich bin nur noch überhaupt nicht weit gekommen. Ich glaube, ich habe den ersten Screen nicht verlassen. Allerdings war ich da auch noch relativ jung und mein Englisch war sehr, sehr schlecht.
Ja, vor allem, ich hatte damals eine Tape-Version und die hat man geladen, man hat es nicht geladen und es war irgendwie ein bisschen, ja, Tape halt ein bisschen zickiger. Aber sonst, also wenn's geladen hat, war es gut. Also dann hat man gedacht, gut, jetzt bleibt man dabei, wenn schon mal lädt und ja, sterben konnte man ziemlich schnell.
Was ja auch bemerkenswert ist, ist ja, wer noch in der Firma mitgearbeitet hat. Und zwar war das ganz zu Anfang ein gewisser Alan Cox. Der hat später dann noch Berühmtheit erlangt, als Entwickler von Red Hat.
Ach, Linux-Distribution.
Genau, der hat auch noch bei Adventure International angefangen.
Wahnsinn.
Danach hat es ja dann auch schon den ersten Umbruch gegeben. Die US-Firma Adventure International ist ja pleite gegangen, 86. Und damit konnte man auch diesen Namen nicht mehr weiterverwenden. Und man hatte sich dann nach Adventure Soft umbenannt, zum ersten Mal.
Das habe ich gerade gesehen, die haben auch Konvertierung gemacht für US-Gold.
Die haben auch Konvertierung gemacht, die haben aber auch eigene Sachen entwickelt. Unter anderem haben sie die Spielbücher von Steve Jackson portiert auf die Heimcomputer.
Da bin ich sofort, Steve Jackson, wer war das genau? Also das sagt mir jetzt gar nichts.
Steve Jackson, der hat so Spielbücher gemacht. Das waren so kleine Rollenspiele, wo man quasi seitenweise durch das Buch gesprungen ist. Je nachdem, wie man sich halt entschieden hat, welchen Weg man weiterverfolgt, musste man auf eine andere Seite blättern und dann durchlesen, wie es dort weiterging in der Geschichte. Ich glaube, ich habe sogar so 2 Bücher von ihm da. Es ist ganz nett, aber auch etwas anstrengend, die zu spielen.
Aber das sagt man sogar was. In meiner Schulzeit war mir jemand auf einer Messe und der hat so ein Buch tatsächlich gehabt. Also, und von dem nächsten an der Schule ist mal große Bohai, wie das Buch vor, sind wir dabei hatte und alle wollten zocken. Und ja, so hat man es so besser gesehen. Genau.
Auf jeden Fall hat man da so nochmal 3 Jahre zugebracht, bevor dann ein ganz großer Bruch kam, 1989. Und zum einen wurden die Text-Adventures immer weniger lukrativ. Zum anderen wollte man auch weiter in die Zukunft und hat sich auf 16-Bitter konzentriert. Das heißt, man hat sämtliche Entwicklungen an 8-Bit-Rechnern eingestellt und gleichzeitig hat man sich dann dem Horror-Genre verschrieben. Da kam die Umbenennung nach Horrorsoft.
Mit dem absolut coolen Logo.
Ja, erstaunlicherweise hat die Dame von Anfang an schon das Logo skizziert. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch mit über die Verbindungen in die Filmindustrie gekommen ist oder
dürfte eine Anspielung gewesen sein. Ich glaube, ich habe mal wegen der alten Serie nachgeschaut. Und ich glaube, das war sogar ein Motiv der alten Serie. Also, und man weiß doch beim Vorspann bei Elvira 1, das ist auf so einer alten Couch. Ja. Und diese Couch kommt in dieser alten Serie auch vor. Exakt dasselbe.
Generell, dass die Dame schon da auftaucht, das muss ja schon vorausschauend gewesen sein. Die haben quasi anscheinend schon die Lizenz vielleicht über einen gewissen Zeitraum eingekauft und sich halt dann eben spezialisiert auf das Horrorgenre und sie halt eben als Werbemittel gleich mit eingenommen.
Aber was ja schon mal bekannt war, und da haben wir gleich die Fans von der richtigen Sparte gleich abgeholt. Also ich finde es eine coole Aktion.
Es hat ja gerade in dem Zeitraum gepasst. Die Dame ist ja zu der Zeit eigentlich auch aktiv geworden mit ihren Filmen.
Und es hat auch diesen B-Movie-Charme.
Das ist auf jeden Fall.
Ich habe mir sogar mal alte Filme angeschaut. Also gibt's alles auf YouTube.
Ja, ich habe die alten Filme auch mal gesehen. Also B-Movie ist der richtige Begriff. Es kommt gleich nach Killer Tomaten.
Ich hatte einen von den zwei Filmen. Also. Und der war, ja, mal abgedreht, aber der zweite war auch nicht schlecht.
Ja, aber auf den ersten Film kommen wir gleich später noch zu sprechen, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall, wir sind jetzt im 16-Bit-Bereich und man versucht von Text Avengers loszukommen. Aber so ganz hat es ja nicht geklappt, wenn ich mir das erste Spiel anschaue, oder?
Ja, aber das ist noch ziemlich textlastig. Also die Steuerung, sagen wir mal, ist. Also ich glaube, ich glaube, man es mit Tasten steuern konnte, das erste. Ach so, Personal Nightmare, klar.
Das erste war Personal Nightmare.
Das war so ein Hybrid zwischen Maus und Tastensteuerung.
Genau, das hat so von der Bildschirmaufteilung 2/3 Grafik und Maussteuerung. Und der untere Drittel war dann noch ein Textparser, in dem man auch seine eigenen Befehle eingeben konnte. Also es war eigentlich noch dieser Text-Adventure-Hybrid.
Konnte man nicht so hinterwärts aus dem Text sogar in die Eingabe reinkopieren, die man da weiterverwenden konnte? Oder die irgendwie hervorgehoben waren, dass man gleich wusste, dass es wichtige Tipps sind oder so. Irgendwas war da.
Ich meine mich da auch dran zu erinnern, aber ich habe es leider nie so intensiv gespielt oder nicht so intensiv spielen können, weil ich in diese Steuerung einfach nicht reingekommen bin.
Es sorgte sich umständlich, aber...
Vor allem hat mich diese Kartenansicht komplett verwirrt. Wenn ich nach Norden gehe, dann stehe ich plötzlich Richtung Westen und wenn ich nach Süden gehe, dann schaue ich auf einmal nach Osten. Das hat das Kartenseite nahezu unmöglich gemacht.
Aber auf jeden Fall hat das Spiel eine ganz eigene Atmosphäre gehabt, aber ich kam da nie weiter, es war halt bockschwer. Aber ich habe es damals gekauft, ja. Das war damals ein Zufallsfund.
Vielleicht kurz zur Geschichte des Spiels. Also man erhält einen Brief, der liegt ja, glaube ich, auf der Packung bei.
Mhm, genau.
Von seiner Mutter, dass der Vater, ein lokaler Priester, wohl nicht mehr ganz normal tickt, würde ich mal so sagen. Und aus dem Intro des Spiels erfährt man, warum. Nämlich, weil er aus irgendeinem Grund vom Teufel besessen wurde. Und es ist jetzt die Aufgabe des Spielers, dies erstmal herauszufinden und etwas dagegen zu unternehmen.
Und was man nicht vergessen hat, was damals viele nicht wussten, der Spieler hatte sogar ein Zeitlimit.
Ja, das wurde jetzt eher weniger prominent genannt. Nach 6 oder 7 Tagen, glaube ich, hat man das Spiel automatisch verloren. Wenn man es nicht geschafft hat, in der Zeit den Teufel aus dem Priester auszutreiben.
War das Spiel eigentlich von den ganzen Räumen umfangreich oder eher weniger?
Es gibt schon so 5, 6, 7 Locations mit mehreren Untergrafiken. Also da gab es halt ein Herrenhaus, es gab eine Gaststätte, Polizeistation, natürlich die Kirche, Friedhof, glaube ich, oder ähnliches. Mhm. Oder die sogar noch mehr. Und jeder hat halt eben noch mehrere Screens gehabt. Und würde schon sagen, von den Locations ist es eher umfangreich für ein Text-Adventure.
Was von der Story ein bisschen überraschend war, einer von den Barbesuchern, der in der Nacht wegging, der entpuppte sich dann als Vampir im lokalen Friedhof, genau.
Ja, aber das hast du halt leider erst rausgefunden, nachdem er dich gebissen hat, dass es erst mal überhaupt ein Vampir gibt. Das heißt, du musstest dich im Prinzip durch das Adventure sterben, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Ich habe es damals nur mit Lösung gezockt. Aber gut, ich wusste mir zwar, dass ich dann das Spiel spoiler, aber mich hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil ich wollte ja die Story weiter wissen. Mhm. Und also man könnte sagen, das Spiel mit Lösung hat dem Spaß eigentlich so mal keinen Abbruch getan. Das
ja, du hast halt die Story überhaupt mitbekommen. Mhm. In der Regel stirbst du halt schon in der ersten Nacht. Wenn nicht am Vampir, dann an der Hexe.
Mhm. Oder wenn wir draußen vom Auto überfahren. Das kann auch passieren.
Ja, und auch, wenn ich mich jetzt auch auf die Eingabe erinnere, du hast ja auf der linken Seite einen ganzen Haufen Verben gehabt.
Genau.
ich und meine Rechts-Links-Schwäche, Entschuldigung. Auf der rechten Seite hast du einen ganzen Haufen Verben gehabt. Mhm. Auf der linken Seite dann das Steuerkreuz, mit dem du dich durch die Ausgänge bewegen konntest und durchs Inventar schalten konntest. Es war aber meistens so, wenn du komplexere Sachen hattest, dann hast du sie trotzdem eher eingegeben, als dass du sie irgendwie zusammengeklickt hast. Auch aus Zeitgründen schon.
Was immer kürzer war. Also, oder bin jetzt, genau.
Mhm. In der Regel konntest du sie genauer artikulieren. Bevor du eben auf Werfe und dann aus Inventar Wasser und dann wieder zurück in den anderen Raum und dann auf die entsprechende Person, da hast du es halt schneller getippt als geklickt.
Ist halt immer die Sache, ob man sich in die Bedienung einarbeiten will. Aber ich kann ja sagen, wenn man es akzeptiert, dass das Programm von der Eingabe ein paar bisschen seine Schwächen hat. Also, und dann kann man wirklich trotzdem ein tolles Game haben.
Das schon. Also ich würde sagen, wenn man das Ding weniger als Point and Click, sondern mehr als Text-Adventure sieht, dann kommt man auf jeden Fall besser damit zurecht.
Und die Atmosphäre hat auf jeden Fall gepasst. Also,
ja, atmosphärisch war es auf jeden Fall dicht, ja.
Ich habe bei mir was eben damals ein Zufallsfund und es hat mich durchaus Nächte gekostet, ja.
Und ja, da warst du aber nicht der Einzige. Ich gehe mal ganz kurz auf die Testberichte ein. Die ASM, ich weiß nicht, ob du den Test gelesen hast.
Ich schau mal kurz.
Die waren relativ gnädig. Die haben der Amiga und der Atari-Version 70% gegeben, also umgerechnet 70% und der DOS-Version 67%.
Also ich kenne auch diesen Powerplay-Test, diesen Teufel, der aus dem Waschbecken rauskam. Das Bild kennt man noch gut. Ich habe das Heft sogar noch.
Ja, die Powerplay hat das Ding abgewatscht. Nee, aber der ASM-Test, der ging ja fast schon als Komplettlösung durch.
Aber man könnte sagen, da hat quasi der ASM, ich sag mal, weniger unbekannten Titeln, sogar ein bisschen mehr Starthilfe gegeben. Also,
was ja, es war aber auch Ende der 80er. Die ASM war so die letzte Bastion für den Text-Adventure-Freund. Die haben ja immer noch gemeint, der richtige Adventure muss Text-Adventure spielen. Point-and-Click ist für Babys.
Ich glaube, bei der Powerplay haben sie gerne abgewertet, wenn irgendwie die Bedienung nicht so gut war, wenn sie ein bisschen zu altmodisch war, was eigentlich schade ist. Also man hätte dem Programm trotzdem eine Chance geben sollen.
Ja, gut, aber die Powerplay hat eh so ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu Horrorsoft gehabt, glaube ich.
Vielleicht auch von der Moral her, wer weiß. Ich würde es nicht ausschließen.
So, dann sind wir aber jetzt, da können wir, glaube ich, jetzt mal ein Jahr weitergehen, oder? Da erschien ja dann das erste Spiel mit der Protagonistin, die dann auch das Logo geziert hat, Elvira, Mistress of the Darkness. Und zwar auch für Amiga, Atari, DOS, erstaunlicherweise den PC 98, das war diese japanische Maschine, glaube ich. Und es gab dann auch noch eine Konvertierung auf den C64 davon.
Von Flare Software.
Von Flare Software, genau. Dieselbe Firma, die ja das Elvira Jump'n'Run verbrochen hat, das Gott sei Dank nichts mit Horrorsoft zu tun hat, also müssen wir das auch noch besprechen.
Ich habe das mal gezockt, also, aber nicht lange.
Ich habe es mir nur mal als Longplay gegeben. Das Longplay wurde sehr lang, immer länger.
Achso, es zog sich hin wie Kaugummi, oder?
Ja. Auf jeden Fall, das Spiel war ja dann schon deutlich ausgearbeiteter im Adventure-Bereich.
Was ich noch weiß, kurz bevor damals Elvira 1 rauskam, habe ich gerade meinen Amiga neu bekommen. Und ich habe da natürlich schon 10 auf den Tag hergewartet, bis ich einen Amiga hatte und schon mit den Tests durchgestöbert. Und irgendwann war dann der Tag, wo ich das Spiel endlich mehr kaufen konnte. Ich werde es nie vergessen, wie ich an der Kasse stand, also in der Schlange an der Kasse. Und es gab das Cover, ich sage mal, mit den eindeutigen Argumenten. Und die Blicke von Leuten waren nicht schlecht.
Ja, die Argumente waren sehr hervorstechend.
Und die wirklichen Blicke von empört bis breit grinsend. Irgendjemand meinte, lass doch mal das Cover sehen, was hast du denn da? Der ist ja gleich umgedreht und hat sich auch gekauft. Ja, ja.
Er wird dann ganz enttäuscht gewesen sein, das ist doch was anderes, als das, was er gedacht hat.
Aber ich habe mich krumm gelacht. Die Blicke, also wirklich, oder den Spruch von der Kassiererin werde ich nie vergessen. Oh Gott, so große habe ich nicht. Original. Ich musste so lachen. Ist wirklich passiert an der Kasse. Hat was, ja.
Ja gut, ich habe es erst per eBay nachgekauft. Ich hatte ja leider eine Version ohne Handbücher, weswegen ich auch nicht ganz sonderlich weit gekommen bin.
Ach stimmt, da war diese rote Folie drin mit den Rezepten, genau.
Genau. Also du konntest es halt nicht auf keinen Fall durchspielen. Da war das Rezeptbuch drinnen, war schon sehr wichtig und das Handbuch war, glaube ich, auch nicht so unwichtig, weil es doch sehr viel erklärt hat, was du so ohne weiteres nicht, auf das du so ohne weiteres nicht gekommen bist, zum Beispiel das Kampfsystem.
Das berüchtigte Kampfsystem, genau. Also, ja, man hätte so viel draus machen können.
Ja, leider ist es halt das geworden. Aber vielleicht erstmal kurz zur Story des Spiels, bevor wir in das Spiel selber einsteigen.
Ja.
Und zwar ist die Story an den ersten Film angelehnt. Da erbt die Gute ja auch ein Schloss, glaube ich.
Von dem Elder, genau.
Mhm. Genau. Und ebenso hier im Spiel. Und in dem Schloss haust aber ihre irgendwas Großmutter oder Großtante. Und die sieht halt jetzt ihre Chance, mit Hilfe von Elvira, dann doch die Weltherrschaft, weil drunter macht es ja nicht, zu erreichen. Und wir sind ein Detektiv, der engagiert wurde von ihr über ausgeschleuste Briefpost und sollen das Ganze jetzt eben verhindern. Und das glückt ja gleich am Anfang schon mal sehr gut.
Ja, man blamiert sich komplett.
Genau.
Und kriegt gleich mal einen Anschluss vom Feinsten.
Das heißt, der dritte Screen ungefähr und man landet erstmal im Knast, verliert sämtliche Waffen und muss von Elvira erstmal befreit werden.
Da fällt mir groß ein, hat nicht jemand bei der Gala damals schon seine ganzen Waffen verloren, die er vorher hatte?
Ja. Es ist natürlich ein Problem, wenn du zuerst in den Souvenirshop reingehst, bevor du und dich ausrüstest, bevor du in der Wache vorbeigehst und dich gefangen nehmen lässt.
Also ich habe mich richtig schon blamiert.
Gut, aber die Waffen aus dem Souvenirshop sind ja eh jetzt zweitrangig, wenn du weißt, wo die guten Sachen versteckt sind. Mhm. Und die sind auch zwingend notwendig, denn das Spiel ist jetzt kein reines Adventure, sondern es hat ja auch einen gewissen Rollenspielanteil. Das heißt, es hat ganz normale Werte für Stärke, für Stamina, Erfahrung auf jeden Fall. Mhm. Und es lässt sich halt auch beeinflussen, mit welchen Waffen du ausgerüstet bist und wie intensiv du die trainierst teilweise.
Und wie viele Sachen man tragen kann. Ich hab damals am Anfang den Fehler gemacht, dass ich zu viele Gegenstände dabei hatte und dann konnte ich mich nicht mehr bewegen, weil es im Metall überladen war.
Gut, das wird ja auch, glaube ich, empfohlen, dass du irgendwo an einem zentralen Punkt quasi ein Lager aufschlägst, in dem du halt deine ganzen Sachen ablegst, sodass du halt eben jederzeit dorthin zurückkommen kannst. Ist keine schöne Lösung, aber zumindest funktionell.
Jetzt stell dir vor, wenn man damals eine bessere Möglichkeit für den Inventar gehabt hätte, das hätte so gut sein können.
Ja, aber ich glaube, das Inventar ist nicht das größte Problem an dem Spiel gewesen. Hm. Kommen wir jetzt nämlich mal tatsächlich zu dem Kampfsystem. Das heißt, sobald du dich bewaffnet hast, nachdem du befreit wurdest und dann auch mal ein bisschen um den Hof streunst, dann wirst du garantiert auf die eine oder andere Wache treffen.
Vor allem zufallsbedingt, also ganz toll. Also, wenn du bei Peche kommst, 3 Wochen hintereinander, hatten wir damals auch schon bei der Gala. Mhm. Keine schöne Überraschung, nein.
Ich meine auch, dass die Farben der Wache ihre Stärke mit angibt.
Exakt.
Das heißt, die Roten waren, glaube ich, die Schwächeren. Dann kamen blaue, grüne und die wurden allesamt immer stärker.
Es gab einen Ritter, der war oben auf der Burg und der hatte so ein ganz hellblaues Wappen. Und da stand dort, und dieser Ritter kann im Nahkampf nicht besiegt werden. Den muss man mit der Armbrust
versuchen. Ja, aber das ist nicht der Einzige. Wenn du auch mal versuchst, gegen den aus der Wache zu kämpfen, den kannst du auch nicht
besiegen. Exakt, genau. Ich habe damals, gebe ich zu, für jeden Kampf abgespeichert, weil das war mir einfach zu doof, daran zu verlieren. Und also wie gesagt, die Kämpfe hätte man sich sparen können. Mir war damals die Story wichtig. Ja, und ich habe es mit Lösung gezockt, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ihr pustet immer Spoiler, aber mein Gott, es war trotzdem in Ordnung.
Ja, das große Problem bei den Kämpfen war ja, dass du quasi immer 2 Knöpfe hattest und ihr quasi rundenweise geschlagen habt.
Und du konntest erst blocken, wenn du einen Treffer gelandet hast.
Du hast ja, glaube ich, zuerst angefangen. Das heißt, genau. Du konntest entscheiden, ob du von rechts oder von links schlägst. Mhm. Wenn dein Schlag geblockt wurde, dann hatte der andere das Schlagrecht.
Genau.
Du musstest schauen, versuchen herauszufinden, ob du von rechts oder von links blocken musst. Mhm. Was ein reines zufälliges Element ist.
Und das konnte ziemlich frustrieren, ja.
Ich glaube, du hast so gut wie keinen Hinweis. Oder wenn dann ein paar Millisekunden, bevor der Schlag ausgeführt wurde, konntest du erkennen, von welcher Seite der Schlag kommt.
Du kannst im Prinzip bloß reagieren, sag mal, wenn das Schwert schon unterwegs ist, du kannst bloß in letzter Sekunde quasi reagieren oder Millisekunde, wenn du siehst, ob es links oder rechts einschlägt. Und es ist wirklich, ja, reine Reaktionssache. Glück, und mit viel Glück, ja, leider.
Ja, ich glaube, auf dem 64er ist sogar noch ein Tick schwieriger gewesen.
Da müssen wir wieder ausprobieren. Also ich hatte da war damals das Kettenwechsel, das haben wir zu viel, also leider.
Das auch, aber ich habe es mal zumindest versucht zu kämpfen. Mhm. Und ich hatte nie das Gefühl, dass er überhaupt auf die Knöpfe reagiert, die ich gedrückt habe.
Hm. Ja, und vor allem das Problem war halt, wenn du mit Joystick gesteuert hast, das war wesentlich träger, als wenn du als die Maussteuerung.
Ich weiß auch gar nicht, ob das einen Maussupport hatte. das Spiel.
Nee, ich meine jetzt im Vergleich zum Maussteuer auf 16-Bit. Weil so. Da war Maus halt so, das war schon ein großer Vorteil. Ein Joystick war halt immer so eine Zierei. Mhm. Also wie gesagt, das Spiel musste man mit Maus zocken. Also, weil es verging so viele Chancen, wenn die Reaktion nicht da war. Das hat dann viel Energie gekostet. Und es konnte passieren, dass man nach dem ersten Kampf dann gleich hin war. Also.
Nee, also die Tode waren da auch reichlich. Und vor allem sehr schön illustriert.
Ich hatte eins in der Küche, wo die Hexe war, also, und man kein Salz dabei hatte. Naja. Da machte man Bekanntschaft mit dem Fleischerbeil. Und hatte die Suppe eine neue Zutat, okay.
Gut, wenn du Glück hast, bist du auch nur als Frosch rausgekommen, glaube ich. Das gab's auch.
Ach, ich bin immer abgehäckselt worden.
Ah, okay.
Aber es geht noch viel böser. Ein Kumpel von mir war immer sehr weit und wollte abspeichern und dann ist das Programm abgestürzt. Juhu. Der letzte Savepoint lag ungefähr 2 Stunden weg.
Das Spiel, wenn man es schnell durchspielt, dann ist es ja in knapp 3 Stunden machbar. Mhm. Das heißt, wenn man es normal spielt, dann sitzt da schon mal seine 50 Stunden dran.
Das Problem ist Pixelhunting. Also es gab doch in diesen Gefängniskatakomben, da muss man doch jeden Raum durchsuchen und wenn man irgendwas übersehen hat.
Ja gut, die Gegenstände waren schon gut sichtbar. Mhm. Aber wenn du mit der Maus drüber bist, es gab halt diesen Mouse-Over nicht. Das heißt, du musstest halt auf alles, was nach Gegenstand ausgesehen hat, klicken, in der Hoffnung, dass da was zu finden ist. Du konntest dir zwar anzeigen lassen, welche Gegenstände im Raum zu finden sind, aber die sind, glaube ich, auch erst aufgetaucht, wenn du es einmal angeklickt hast.
Genau, da hätte man mehr machen können, ja. Also.
Ja, also es hat sehr viele gute Ansätze, aber war leider noch nicht das perfekte Spiel.
Und was im Programm auch nicht geschaltet hätte, ist mal eine Automap. Sie, Irrgarten, das war ziemlich heftig, ja. Also.
Gut, auf der anderen Seite, das heißt ja Irrgarten. Da hättest du halt einfach eine Karte zeichnen müssen.
Ja, da muss man ja denken.
das war ganz hier schon mal deutlich besser, weil das ja ganz gewöhnliches Dungeon-Crawler-Steuerung war. Ganz gewöhnliche Dungeon-Crawler-Steuerung. Das heißt, wenn ich einen Schritt nach vorne gegangen bin, dann bin ich auch wirklich einen Schritt nach vorne gegangen und nicht irgendwo, wie bei Personal Nightmare, dann rausgekommen. Ich glaube, das konnte man aber auch nur mit der Maus bedienen. Da gab es dann dieses Kreuz auf der linken Seite, wo ich dann entweder nach vorne gehen konnte oder mich umdrehen, zur Seite oder um 180 Grad. Das ließ sich, glaube ich, nicht mit der Tastatur bedienen.
Ich glaube, das wurde damals bei den Tests auch kritisiert. Also, weil es war, man hat es aber eh auf der Behörde damals gesehen, das konnte man mit Pfeiltasten steuern. Also, wie gesagt, das wurde überall kritisiert, ja. Es hat dann alles so unflexibel gemacht.
Ein wenig, ja. Gut, es war eine reine Gewöhnungssache.
Aber was man sagen muss, war es nicht schlecht, weil die Firma hat einfach mal was Neues ausprobiert.
Ja, es war ja auch ganz interessant, weil du hast ja jetzt abseits von den Kämpfen ja auch den Rätselanteil gehabt. Das heißt, du musstest ja bestimmte Gegner einfach auf bestimmte Weise töten oder beseitigen. Das heißt, du bist ja nicht in den Kampf reingegangen, sondern du musstest halt genau wissen, was der Schwachpunkt ist oder herausfinden, was der Schwachpunkt ist. Mhm. Du konntest dich aus diesen Kämpfen aber auch einfach rauswinden, indem du wieder zurück oder weggelaufen bist.
Was auch damals gut war, dieser eine Gegner, den man den Stein abknüpfen musste, mit dem der auf einen losging, also weil man den Stein später brauchte. Mhm. Aber diese Stelle wieder finden im Labyrinth, das hat ja auch was.
Du hast ja damals in der Gala den Falkner gezeigt. Mhm. Und da war ja auch so ein schöner Rätselfahrt. Das heißt, du bist erst durch das ganze Schloss, hast 5 oder 6 Pfeile eingesammelt.
Ach genau, die Bolzen, genau.
Mhm. Die Bolzen für die Armbrust. Bist dann in den Garten, dort an einer Schießanlage vorbei, musstest mit der Armbrust erstmal trainieren.
Genau.
Bist du so gut geworden, bis du überhaupt was triffst. Und konntest dann erst den Falken vom Himmel holen, der dich angegriffen hat.
Ich weiß gar nicht, wofür der Schlüssel wieder war. Das war irgendwie gute Frage. Also.
Gut, das kann man ja rausfinden, wenn man spielt.
Jetzt weiß ich es, da war doch dieses Beet, wo man die Kräuter, dafür war der Schlüssel, genau das war's.
Ach, stimmt, das war ja abgeschlossenes Beet.
Genau. Und man braucht noch diese Bolzen für den Werwolf. Den Bolzen muss man allerdings erst versilbern.
Genau. Da gab es halt eben immer noch dieses Ding, dass du halt irgendwie die Küche freimachen musstest. Und dann spielt halt dort deine Rezepte auf, zusammen zu brauen.
Erst muss man das Kochbuch finden, genau.
Genau, du musstest das Kochbuch finden, das ja auch schon in der Verpackung beilag. Und das halt eben diesen Rotfilter hatte. Das heißt, wenn du später halt irgendwelche Rezepte kochen musstest, dann musstest du ständig irgendeine rote Folie auf das Buch legen, dass du lesen kannst, was du überhaupt jetzt reinschmeißen musst. Das war auch so eine kleine Katastrophe, aber das hat sich, glaube ich, auch durch ganz Horrorsoft gezogen.
Also ich habe das damals so gemacht, ich habe mir damals alles abgetippt und ausgedruckt und einen Zettel neben das Spiel gehängt.
Ja, heute kriegst du es, glaube ich, irgendwo in Textform, wenn du ein bisschen suchst.
Andererseits war das dann eher unpraktisch, dann hat der Kumpel gesehen und fragt, ob er einen Ausdruck haben könnte. Sowas aber auch.
Ja, irgendwie hing er dann wohl. Genau wie ich damals.
Ja, aber erstmal rausfinden, was du gebraucht hast und so weiter. Und vor allem manche Sachen für die Rezepte fandst du unterwegs. Zum Beispiel diese Belladonna bei dem Gärtnerhaus und auch die Maden, genau. War eine Zutat.
Auf jeden Fall, das Spiel wurde ja relativ, ja, wohlwollend will ich jetzt nicht sagen.
Abgefeiert.
Es wurde relativ abgewatscht. Also die Powerplay ist ja vom letzten Spiel, bei dem sie 49% gegeben hat, ja direkt auf 42% abgestürzt.
Okay, Wahnsinn.
Für alle Versionen. Die ASM ging auch etwas runter, auf umgerechnet 65%. Und der Joker hatte das Spiel in einem Sonderheft getestet. Der war ja relativ begeistert. Der hat ja der Amiga und der DOS-Version 89% und der Atari-Version immerhin noch 87% gegeben.
Darf ich raten, dass die Powerplay die Gewalt kritisierte?
Ja, also die Powerplay hat da wohl irgendwie wirklich ein Problem damit gehabt.
Aber dieses Gewalt im Spiel war echt ein Kultfaktor für die ganzen Zocker. Also.
Ja, das war ja der Grund, warum die Leute das gekauft haben.
Genau.
Das sind die schlagenden Argumente der Cover-Dame.
Mhm. Also ich habe damals den Kauf nie bereut gehabt. Also ich glaube, das hat damals 90 Mark kostet gehabt. Das war damals noch, ich glaube, von meinem Lehrgeld noch.
Genau. Also vergleichsweise billig.
Mhm. Ich hatte es aber, ich glaube, in der Woche der Erscheinung. Aber es war schon in Ordnung. Also es war ein cooles Game. Und eins der ersten, das ich auf Festplatte installieren konnte.
Was auch nicht ganz verkehrt war. Wobei auf der Amiga-Version, da gab es so einen schönen Bug. Wenn du gestorben bist und die Diskette aus dem Laufwerk genommen hast, dann konnte er irgendwie nicht den Anfang laden und hat dich einfach wieder dorthin gesetzt, wo du gestorben bist. Du hast halt nur das Problem gehabt, dass du komplett platt warst mit null Energie und ähnlichem. Das heißt, du hast gar keine Chance eigentlich gehabt.
Und jetzt muss man sich diesen Kuchen erstellen, genau.
Aber wenn du irgendwelche Heiltränke oder sowas im Inventar hattest oder Heilgegenstände, dann konntest du halt direkt weiterspielen.
Ich habe es weitergezockt, ja, also das gut, wie gesagt, das haben wir halt immer dabei haben müssen, weil die wurden sehr oft benötigt, ja. Oder die viel abspeiern, genau.
Ja, abspeiern war sowieso das Wichtigste.
Was auch schön ist, man hat sich einen Raum rausgesucht, wo die ganzen Gegenstände lagen und irgendwann hat man dann den Raum vergessen. Ja, das war auch gut.
Deswegen habe ich immer alles Vorhof direkt vor die Treppe gesetzt. Das konntest du nicht verfehlen.
Ach, du auch.
So, dann können wir, glaube ich, wieder ein Jahr weitergehen. Da erschien nämlich schon direkt der Nachfolger.
Der Filmstudio ist genau.
Genau. Elvira 2, Jaws aus Cerberus. Erschien wieder für Amiga, Atari und DOS. Und auch hier hat es tatsächlich eine C64-Konvertierung gegeben. Erstaunlicherweise.
Aber da musst du ja aus Sparergründen ein Studio streichen.
Die haben einiges gestrichen, aber ich habe es damals wirklich sehr intensiv gespielt, weil es das erste Elvira ist, das mir unter die Nägel gekommen ist. Und es war wirklich sehr gut spielbar.
Es war eine klasse Umsetzung.
Es war wirklich eine gelungene Umsetzung, ja. Du hast halt Disketten wechseln müssen, wie wahnsinnig.
Ja, das hat mich wahrscheinlich damals abgeschreckt, aber oder da gab es ja nicht mal eine Easy Flash, glaube ich, sogar davon.
Mittlerweile gibt es, glaube ich, eine Easy Flash davon. Zumindest vom zweiten Teil, vom ersten, glaube ich, haben wir keine gefunden. Das Problem ist ja nur, dass der Kopierschutz für den 64er anders ist als der für den Amiga und PC.
Der PC und Amiga hatte doch dieses Code-Wheel.
Die hatten so eine dreiteilige Drehscheibe. Und am PC und auf dem C64 gab es so Code-Nummern im Handbuch, die man nachschlagen musste.
Okay. Es gab übrigens eine Neuerung bei dem Spiel. Man konnte am Anfang gleich die verschiedenen Charakter auswählen, die da beeinflussten, ob er stärker war oder besser zielen konnte.
Der Rollenspielpart war deutlich stärker ausgebaut, ja. Aber gehen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Story ein.
Gerne.
Und zwar ist es hier der Fall, dass die Dame wohl irgendwie ihr Schloss losgeworden ist mittlerweile und angefangen hat, ein Filmstudio aufzubauen. Sinnvollerweise direkt auf dem Indianerfriedhof.
Was natürlich überhaupt kein Klischee ist.
Überhaupt nicht. Wie kommen wir da drauf? Auf jeden Fall sind sämtliche Roboter, die für die Filmsets entwickelt wurden, haben sich selbstständig gemacht. Und einer davon, der Cerberus, hat dann auch die Freundin, war es in diesem Fall, entführt. Mhm. Und Mann spielt jetzt eben, Mann, Doppel-N in dem Fall, spielt jetzt eben den Freund, der versucht, die holde Dame zu befreien und den Spuk wieder zu lösen.
Ja, und da gibt es ja diese ganzen Spiele, die ganzen Studios überall Fake-Elviras.
Ja, also das ist wirklich sehr geschickt gemacht. Wir hatten ja jetzt zu Anfang schon gesagt, es gab ja die Möglichkeit, seinen Charakter initial zu bestimmen. Das heißt, man hatte die Möglichkeit zwischen Stuntman, einem Privatdetektiven, einem Computerprogrammierer und einem Messerwerfer.
Mhm.
Und das hat sich auch wirklich ausgewirkt. Das heißt, der Stuntman hat halt eben nicht nur, glaube ich, mit die besten Charakterwerte, was die Hitpoints betraf, sondern auch einen erhöhten Mood-Level, was in einigen Teilen schon bei den Rätseln geholfen hat, weil man da nicht extra einen Zauber brauchte.
Das ist hier Landhaus, oder? Genau.
Zum Beispiel im Landhaus, ja, wenn man am Buffet die Glocke angehoben hat und darunter den Kopf gefunden hat, dann ist man nicht gleich zusammengeklappt. Auch wenn man den Mutzauber noch nicht hatte.
Aber es ist doch schön, man kommt nach Hause und das Essen schon hergerichtet.
Ja, macht Spaß, ja. Gut, der war noch sehr frisch und sehr roh.
Ja, von mir begrüßt einen freundlich.
Stimmt, war auch noch etwas sehr lebendig.
Ja, bin nach Hause, nicht das begrüßt, das Essen ist auch in Ordnung.
Gut, aber wir gehen schon fast ein bisschen zu weit, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir stehen ja im Prinzip erst noch vor dem Tor.
Genau.
Das heißt, wir mussten erst einmal in das Studio einbrechen. Da hatten wir dann auch schon gleich den ersten Schockeffekt.
Ja, wo die Tür aufging, genau.
Genau, das heißt, wir mussten ins Wachhäuschen und dort versuchen, einen Schlüssel zu finden, mit dem wir das Studiotor aufsperren konnten.
Was auch zugleich der Kopierschutz war?
Das war, ja, im Prinzip war jeder größere Raumwechsel eine Kopierschutzabfrage.
Mhm.
Das heißt, sobald du irgendein Studio betreten wolltest, musstest du deine Codescheibe bedienen.
Aber es war eigentlich sehr gut integriert, kann man sagen.
Es war sinnvoll integriert, ja.
Mhm.
Was ich aber nicht ganz verstehe, also wir haben ja die Amiga-Version, die ist ja aus meiner Sicht jetzt sehr sinnvoll aufgebaut worden. Das heißt, wir haben 6 größere Icons auf der rechten Seite. Einmal fürs eigene Inventar, dann für das Inventar im Raum, das aber leider genauso funktioniert hat wie im ersten Teil. Das heißt, der hat mir das angezeigt, was du schon angeklickt hast oder was du im Raum abgelegt hast. Dann konntest du, wenn du das Zauberbuch bekommen hast, deine Sprüche mixen. Und in dem zweiten Icon konntest du die Zauber sprechen. Dann hattest du ein Icon, mit dem konntest du festlegen, wie du kämpfen willst.
Der Kampfstil, genau.
Das heißt, du hast verschiedene Kampfstile gehabt. Entweder sehr defensiv oder extrem offensiv.
Berserk,
ja. Das musstest du, glaube ich, auch später auswählen. Sonst wärst du in einem der Studios nicht weit gekommen.
Ach, du sprichst von der Hexe, der ersten Bossfights.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Auf jeden Fall, du hast dieses... Also das 6. Icon, das war ja dann noch für die Anzeige der eigenen Charakterwerte. Die konntest du dir ja auch noch anzeigen lassen. Also wie deine Stärke, Ausdauer und ähnliches ist. Du hast ja ansonsten nur einen Hinweis, welches Level du hast und welchen Erfahrungswert du hast und wie viele Hitpoints dir gerade noch zur Verfügung stehen. Dann du hast unter diesen 6 Symbolen dann 4 Freifelder, in denen Verben erschienen, die sinnvoll waren. Das heißt, du hast keine Litanei mehr an Verben gehabt, wie es noch im ersten Teil der Fall war, sondern es wurden nur die dargestellt, die aktuell für diesen Gegenstand oder für diese Situation sinnvoll erschienen. Und du konntest immer noch alles per Drag and Drop erledigen.
Also könnte man sagen, bei Teil 2 schon mal deutliche Verbesserung zum ersten Teil.
Das auf jeden Fall.
Und es erschien mir auch etwas fairer.
Ja, du bist halt nicht sofort gestorben. Also der hat jetzt nicht die Gegner entgegengeschmissen.
Aber es gab auch schöne, man konnte sich auch schön in der Sackgassen reinmanövrieren, wo er Pech hatte. Direkt am Anfang gleich.
Das ja. Da kann ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn man seine Zauber erstellt aufs Zauberbuch.
Mhm.
Da hast du sehr viel Sackgassenpotenzial gehabt.
Ich habe mal bei mir gehabt, aber dazu später, wenn wir bei dem Level sind, genau.
Auf jeden Fall hast du auf der linken Seite dann ja einmal deine Ansicht gehabt von dem Körper mit den ganzen Hitpoints, und zwar nicht nur die gesamte Hitpoints, sondern du hattest ja die Möglichkeit, noch die Hitpoints für die einzelnen Extremitäten zu sehen. Kopf, Arme, Beine und für den Brustkorb. Darunter war dann eben die Schaufläche für alle aktiven Zauber, die du noch gerade gesprochen hattest. Und darunter war das sehr Interessantes, das war nämlich ein Radar, der dir in Dungeons angezeigt hat, wenn Gegner in der Nähe waren.
Ich bin trotzdem ziemlich überrascht von den Gegnern, aber es war schon mal, also es war eine recht coole Sache, ja.
Witzigerweise sieht das komplette Optische auf dem Atari SD ja komplett anders aus.
Da bin ich gefragt, die habe ich nie gesehen, die SD-Person.
Ich habe, wenn du mal in die Shownotes reinschaust, da mal 2 Bilder reingesetzt, weil mich das gar so irritiert hat, warum das so viel anders ist. Also dieser Radar unten, den du nie beachtet hast, der ist ja komplett weggefallen.
Wahnsinn, was massiver Unterschied, ja, sehe ich gerade.
Dann ist diese Schaufläche für die aktiven Zauber an die Stelle gewandert. Und das komplette Interface da drüber mit den Icons und das schaut total billig aus. Als hätten sie keine Zeit mehr gehabt, das noch vernünftig zu machen. Oder als hätten, wenn sie es nicht geschafft hätten, die Grafiken rüber zu konvertieren.
Also wirklich billiger als Wahnsinn. Das überrascht mich. Vor allem jetzt hat er geheißen, dass Atari oft also in seiner Grafik nicht so weit von mir weg ist, zumindest hätte man das machen können. Also.
Ja, deswegen bin das hat der Teil nämlich sehr verwundert. Keine Ahnung, warum die das so gemacht haben. An der Stelle, wo halt eben, an der freigewordenen Stelle haben sie jetzt halt eben diese Charakterwerte dauerhaft angeblendet. Aber du hast halt diese ganzen Icons nicht mehr, dafür hast du halt wieder diese Textfelder.
Das sieht man nach einer Notlösung aus irgendwie, oder?
Sieht aus wie schnell noch hingerotzt. Wahrscheinlich, vielleicht war die Atari ST-Version zuerst gar nicht angedacht. Und dann hat man sich entschieden, doch noch eine zu machen. Und damit alles gleichzeitig rauskommt, hat man es halt eben unter einem Schnellverfahren gemacht. Ich weiß es leider nicht.
Was mir interessant wäre, ich müsste mir die ST-Version mal testen, wie sich die spielt. Also, das wäre mal eine Idee.
Ich denke, die wird sich nicht viel anders spielen, weil sie ja dieselben Funktionen hat. Sie schaut einfach nur optisch etwas billiger aus.
Also wirklich, wirklich krass, wie schlicht die ausschaut. Krass, also sicher zum ersten Mal.
Ja gut, aber sagen wir mal, wir gehen jetzt mal ins Studio rein. Also wir haben uns erst mal von dem Wachmann, der uns entgegengefallen ist, erschrecken lassen. So ein kleiner Jumpscare. Haben natürlich unsere Originalversion bestätigt und durften das Tor öffnen.
Aber darfst du etwas nicht vergessen. Da war doch dieser Notizblock im Wärterhäuschen. Das Papier sollte man mitnehmen.
Man sollte generell das ganze Papier, das man findet, im Wärterhäuschen mitnehmen. Also nicht nur den Notizblock, die gesamte Pinnwand abräumen, soweit es möglich ist. Weil man jedes Papier perfekt zu einem Feuerzauber umwandeln konnte.
Was war denn von den ganzen Locations die leichteste für den Anfang?
Ich glaube, am leichtesten war wirklich das Herrenhaus, weil das eher so einen größeren Adventure-Anteil hatte. Das heißt, da konntest du Erfahrung sammeln, ohne dass du halt eben gleich im Kampf draufgegangen bist.
Und das war so cool. So toll, wirklich so toll gemacht.
Ja, genau. Wo wir jetzt aber gerade bei den Zauber waren, können wir vielleicht mal kurz aufs Zauberbuch zu sprechen kommen. Das war ja auch relativ angenehm gemacht. Es gab ja wahnsinnig viele Zauber in dem Spiel. Und viele davon waren völlig unnötig fürs Spiel selber. Das heißt, da haben wir gesagt, da gibt es ganz sehr viel Potenzial, sich das Spiel komplett zu verbauen. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Gegenstände für einen Zauber verwendet hat, die man aber zwingend für einen anderen Zauber hätte gebraucht und für die es keine Alternativen gibt. Zum Beispiel findet man, wenn man das Studiogebäude betritt, in den Büroräumen oben ein Radio, das man unbedingt für den Telekinese-Zauber braucht, weil das das Einzige ist, das irgendwas Magnetisches enthält. Die Boxen enthalten ja diese Magneten.
Also, dass du mit dem Gegenstand herziehen kannst.
Hat man das Radio aber für irgendwas anders verwendet, ist man spätestens in diesem Spinnendungeon festgehangen, weil man da eben einen Gegenstand herbeizaubern muss, der mitten in einem Spinnennetz liegt, den man nur über Telepathie herholen kann.
Und es gab noch was, wo man Telekinese eingesetzt hat, im Landhaus, beim Aquarium.
Klar, wenn du da natürlich den Telekinese-Zauber verschwendet hast, um den Schlüssel zu holen, dann warst du natürlich auch gearscht, weil es gab nämlich, wie gesagt, nur einen Gegenstand mit Magnetismus. Dann bist du spätestens an der Stelle in die Sackgasse geraten.
Aber sag mal, es gab viel früher eine Sackgasse im Spiel. Da war doch der Herr indianischer Abstammung im Keller, der Hausmeister. Und wenn er sich da ein bisschen schlicht verhalten hat, dann hat er mit einem nicht mehr geredet. Dann kommt das Spiel vergessen. Dann ging's nicht mehr weiter.
Wobei bei mir in der Packung auch noch die Lösung stand, es da hieß, der beruhigt sich nach einiger Zeit wieder.
Okay.
Also wenn du ihm genügend Zeit gelassen hast und nicht direkt auf den Keks gegangen bist, dann konntest du dich auch wieder mit ihm unterhalten.
Da war ich wohl zu ungeduldig.
Wirklich?
Aber gut, es gab so ein bisschen die erste Überraschung im Keller. Aber ich spoilere noch nicht.
Achso, im Heizungsraum?
Ja. Der komischerweise vereist war.
Ja.
Merkwürdiger Anblick, ja.
Ja, aber nee, das ist halt das Tolle. Du hast, wenn du in dem Spiel an irgendeiner Stelle ein mulmiges Gefühl hast, dann hast du es zurecht. Also wenn du im Herrenhaus den Dachboden, bevor du den Dachboden betrittst und dir denkst, vielleicht sollte ich nochmal speichern, dann speicher. Du wirst genau in eine Falle geraten und gleich zu Anfang erstmal nicht wissen, wie du da rauskommst.
Achso, weil das in der Holzkiste steht, wo jemand rauskommt, ja.
Genau. Wenn du da noch nicht den richtigen Gegenstand zur Hand hast, dann wird dich dieser Typ killen und du wirst eine wundervolle Grafik präsentiert bekommen.
Also man könnte sagen, der Bewohner der Holzkiste, der kommt dann auf so einen spontanen Biss vorbei, genau.
Der wird sich ein bisschen um dich kümmern, genau.
Naja, wenn man sich um Gäste kümmert, das ist doch schön. Aber gut, das hat so niemand gemeint.
Nee, aber es sind halt viele Räume in dem Herrenhaus. Das war das, was ich auch am meisten gespielt habe, was mich so fasziniert hat. Mhm. Wo du halt wirklich einfach durchrätseln musstest. Das heißt, du konntest unten in den Gang nicht rein, obwohl du den Schatten von Elvira gesehen hast, weil dich halt ein Zombie erwartet hat. Da hast du dann erstmal deine Portion Mut gebraucht, um da reinzugehen. Oder auch, du brauchst für einen Zauber Blut. Du hast da den Direktor, den wir im Speisesaal schon getroffen haben, über den wir schon geredet haben, der noch relativ frisch ist. Brauchst aber entsprechenden Mutwert, um die Glocke hochzuheben und nicht gleich umzukippen. Das sind halt diese permanenten Zauber, die du eben aussprechen kannst, die einfach einige Zeit anhalten, mit denen du dich dann halt eben durch die Welt bewegen kannst. Du musst halt wissen, an welcher Stelle du die halt exakt brauchst.
Aber da gibt es ja gleich einen alternativen Lösungsweg. Wenn du jetzt einmal den Mutlevel nicht hast und in Unmacht fällst, dann landest du in der Speisekammer. Da musst du wieder schauen, wie du wieder rauskommst. Also. Und sagen wir so, da finden wir auch viele Leute, die da schon mal als Gäste waren.
Die es nicht geschafft haben, da rauszukommen, ja.
Ja, sagen wir, sie haben sich am besten verewigt, ja.
Ja, aber ich glaube, in der Speisekammer gab es dann auch zum Beispiel, es gibt wahnsinnig häufig viele Alternativen auch. In der Speisekammer konntest du rauskommen, indem du entweder den Thermostat mit einem Feuerzauber beschossen hast oder mit einem Streichholz behandelt hast.
Oh, das wusste ich gar nicht. Ich war froh, dass ich damals den Feuerballzauber hatte. Also.
Ja, in der Regel hast du die Streichhölzer direkt zum Feuerballzauber gemacht. Oder waren es Streichhölzer oder Feuerzeug? Irgendwas in der Richtung war das auf jeden Fall.
Ich habe mir festgesetzt gehabt, es gab doch diesen, man konnte immer in der Küche war, kommt man da wieder in den Keller runter oder ich kam am Zombie nicht vorbei. Ja, dann hatte ich meinen Charakter verskillt, dann hing ich da fest, wunderbar. Aber ich hatte noch einen Spielstand. Das ging ganz schnell, ja.
Also wie gesagt, das ist halt das einzige größere Problem, dass du halt eben dich irgendwie unwissentlich in eine Sackgasse manövrierst.
Deswegen viel abspeichern.
Gerade bevor man irgendwelche Zauber erstellt, sollte man auf jeden Fall abspeichern. Das Erstellen der Zauber ist unter anderem auch deswegen wichtig, die wiegen nichts. Das heißt, ich kann so viel Zauber dabei haben, wie ich will. Die belasten mein Inventar nicht und ich habe jederzeit eventuell den richtigen Spruch gerade parat, den ich benötige.
Und das Zauberbuch war umständlich. Man muss immer Seite für Seite durchblättern.
Ja, du hast, glaube ich, erst mal 10 Seiten Sprüche gehabt, bis du den richtigen gefunden hast.
Genau.
Dann musst du auf den Spruch klicken. Dann stand drin, was der kostet, welche Gegenstände man benötigt. Jeder Spruch hat bis zu 4 Gegenstände benötigt und die hast du halt eben dann vom Inventar auf das Zauberbuch geschoben und den Spruch dann erstellt, wenn du natürlich das richtige Level schon erreicht hast für den Spruch.
Das dauert ja ab und zu etwas. Also.
Ja, das ist gerade am Anfang etwas blöd. Du hast oben diese Hexe und dir steht halt im Prinzip nur das kleine Messer zur Verfügung. Und wenn du da halt da nicht direkt in den Zweikampf rein willst, sondern schon zaubern, dann musst du halt erstmal schauen, dass du vielleicht vorher schon mal das Herrenhaus besuchst und ein bisschen Erfahrung sammelst.
Oder es halt einfach nur Berserk. Also.
Ja, das hilft natürlich auch. Also es macht auf jeden Fall was einen Unterschied, wie du kämpfst. Berserk heißt halt, du drischst halt ein wie ein Blöder, hast aber dafür so gut wie keine Defensive. Das heißt, jeder Gegenangriff kommt durch, während es halt die Möglichkeit gibt, mit anderen Angriffsmethoden da etwas vorsichtiger zu agieren, dafür halt eben besser zu verteidigen. Also der Rollenspielaspekt ist da wirklich sehr, sehr gut eingebunden worden, finde ich. Es ist jetzt natürlich immer noch ein Rollenspiel-Light und vorwiegend ein Adventure, aber das funktioniert an sich sehr gut.
Das war schon mal ein guter Fortschritt auf jeden Fall.
Im Vergleich zum vorherigen war das ein wahnsinniger Fortschritt. Du hast ja einfach nur noch auf den Gegner klicken müssen. Das heißt, du hast nicht mehr irgendwelche Schalter benutzen müssen oder per Zufall rechts-links Angriffe starten müssen, sondern du hast einfach auf den Gegner geklickt, und zwar genau dorthin, wo du ihn treffen wolltest. Und der Angriff ging halt entweder durch oder nicht.
Und es macht auch einen Unterschied. Also nicht weil viele Gegner, sagen wir mal, also unterschiedlich sind wir verwundbar waren. Also es hat sich ausgewirkt, ja.
Ja, klar, der Gegner hat ja auch dann die entsprechende Stelle verteidigt. Besser oder weniger verteidigt.
Was man noch sagen muss, eben man konnte zwar seinen Charakter ziemlich verskillen oder man war eben gerne in einem GameStop drin, aber wenn man diese Herausforderung angenommen hat, also man wollte ja trotzdem immer weiterzocken, also die Motivation war
man hat ein sehr, sehr dichtes Spiel gehabt.
Oh ja, also wenn man sich diese Herausforderung gestellt hat, hat man wirklich viel davon gehabt und also es war es wirklich wert.
Ja, das fanden ja auch die Zeitschriften, die ja eigentlich durchweg vergleichsweise positiv waren. Also der Amiga und der PC-Joker haben beide 86 gegeben, die ASM für Amiga und DOS umgerechnet 57. Und sogar die Powerplay hat, nicht 57, 75, Entschuldigung. Ich verdrehe manchmal die Zahlen. Und selbst die Powerplay hat für die DOS-Version 75 gegeben und für die Atari-Version 72. Also die scheint wohl immer noch gut spielbar zu sein, die Atari-Version. Sieht halt optisch einfach nur schlechter aus.
Also Ensemble, für mich hatte der zweite Teil damals etwas sehr Besonderes. Weil zu der Zeit war mein Amiga in der Reparatur und ich durfte an ein paar Tagen beim Kumpel für 2-3 Stunden immer am Amiga zocken. Und ich habe mich dann immer schon darauf gefreut, wenn ich wieder Elvira zocken konnte, im zweiten Teil. Das hat es dann wieder besonders gemacht.
Gut, wollen wir dann nochmal ein Jahr weitergehen? Mhm. Ah, fällt mir gerade noch ein. Hast du gewusst, dass es wohl Pläne für einen dritten Teil gegeben hat?
Nee.
Der soll, weil sich Elvira sehr gut verkauft hat, wohl geplant gewesen sein. Nur konnte man die Storywriter bei Adventuresoft oder bei Horrorsoft irgendwie nicht dazu bewegen, nicht dazu motivieren, einen dritten Teil zu schreiben.
Schade.
Wirklich schade, ja. Hätten die da an der Stelle weitergemacht, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten verbessert, der dritte Teil wäre Wahnsinn geworden.
Da kann man noch hoffen, also.
Aber stattdessen kam ja 92 Waxworks.
Was auch sehr cool war.
Aber anders.
Ja, das Rollenspielsystem hatte einen ganz gewaltigen Unterschied.
Ja, es wurde halt wieder komplett zurückgefahren, finde ich.
Was der Unterschied war? Also bei Teil 2 konnte man den ganzen Level, was man erreicht hatte, über die Studios hinweg übernehmen. Mhm. Bei Waxworks war je nach Wachsfigurenkabinett, muss man da komplett neu von Null anleveln.
Jedes Wachsfigurenkabinett hast du von Null angefangen.
Genau.
Du hast deine gesammelten Erfahrungspunkte nicht weiterverwenden können.
Aber gut, auf die hat es auch einen klaren Abschluss gehabt. Also.
Ja gut, es ist auch in gewisser Weise logisch, weil aber gut, vielleicht erstmal ganz kurz zur Story, bevor wir da einsteigen. Waxworks, man ist der Erbe eines Wachsfigurenkabinetts. Man bekommt es von seinem Onkel vererbt und Aufgabe ist es, den Familienfluch zu brechen, der vor 300 Jahren auferlegt wurde von einer Hexe, der besagt, dass jeder männliche Nachkomme einen Zwilling gebärt oder dass ihr mit jeder Generation ein Zwilling Zwillinge geboren werden und einer davon halt grundsätzlich böse ist, der andere ist grundsätzlich gut und es gilt eben, alle bösen Zwillinge der Vergangenheit zu vernichten. Dafür wurde dieses Wachsfigurenkabinett erschaffen. Und zwar bietet es die Möglichkeit, in die Vergangenheit der Familie zu reisen, um dort den bösen Zwilling zu vernichten.
Und gerade ein Zwilling war von der Story sehr, sehr cool. Mhm. Ich sag nur das alte London.
Ja, das alte London war ein an sich sehr cool. Aber vielleicht kommen wir da nochmal gesondert drauf zu sprechen. Mhm. Wir sind jetzt erstmal am Anfang. Das heißt, wir haben das Ding geerbt bekommen. Wir stehen jetzt wieder vor dem Eingang und uns macht so ein riesengroßer, überdimensionierter Butler auf. Überreicht uns, glaube ich, noch eine Kugel, mit der wir jederzeit Kontakt zu unserem Onkel aufnehmen können.
Aber es kostet etwas spielbare Energie, genau.
Kostet Energie, ja. Ist aber ein wichtiges Element, das man teilweise auch für die Rätsel in den Kabinetten braucht. Und da kommt natürlich erstmal wieder der Kopierschutz. Ohne Kopierschutz kein Eingang, Einlass ins Museum. Und der war hier genauso wie in Elvira 2, auch so eine Drehscheibe, auch wieder dreigeteilt. Ich weiß nicht, wie verbreitet die damals war, hat aber nicht jeder gehabt, fürchte ich. Sobald man eben dann durch das Tor durch ist, hat man die Wahl zwischen 4 verschiedenen Kabinetten. Also wirklich eine Wahl hat man ja nicht. Man muss ja alle 4 schaffen. Und wenn man sich nicht schnell genug entscheidet, dann wird man vom Butler einfach ins nächstbeste Kabinett geschmissen. Das fand ich tatsächlich sehr nervig.
Und das letzte geht erst auf, wenn man den anderen geschafft hat, genau.
Ja gut, von dem letzten wissen wir noch nichts. Mhm. Wie gesagt, ich habe gesagt, das ist relativ logisch alles. Mhm. Jedes Kabinett, das ist einmal ein zombieverseuchter Friedhof, einmal eine ägyptische Pyramide, dann das London, von dem du geredet hast, zur Zeit Jack the Rippers und
Die Mine,
genau. Mit ihren komischen Pflanzenmonstern.
Und sehr interessante Todesanimationen, ja. Was auch sehr, sehr spontan passieren kann, ja.
Da hat aber auch jedes Kabinett seinen eigenen Schwerpunkt zwischen besonders actionreich und besonders rätsellastig.
Wie teilt es sich bei den Kabinetten mit der Schwierigkeitsgrad auf?
Ich würde sagen, also der Zombie-Friedhof ist, glaube ich, mit einer der leichteren. Mhm. Dann kommt schon Ägypten. Das ist ja auch noch relativ rätsellastig. Da gibt es nicht viele Kämpfe. Dann würde ich sagen, kommt London und anschließend kommt die Mine.
Ich habe mich damals in London sehr erst gemacht.
London ist cool und wie gesagt, du kannst ja jederzeit jeden betreten und sogar verlassen. London ist halt das Problem, dass du ständig gehetzt wirst. Du betrittst ja das Kabinett in London, für London, dann stehst du erstmal vor einem der Opfer von Jack the Ripper und hörst dann kurz darauf die Polizei mit ihren Trillerpfeifen. Und ab dann heißt es eigentlich ständig in Bewegung bleiben. Und sobald man irgendwelche größeren Menschenmassen trifft oder der Polizei begegnet, ist Game Over.
Ja klar, wollen Leute für Jack the Ripper halten.
Genau, man ist ja schließlich der Zwillingsbruder von Jack the Ripper. Keiner weiß, wie er ausschaut, aber alle wissen, dass du es bist. Das heißt, man turnt quasi durch die Straßen Londons, teilweise über Zäune drüber, über die Dächer drüber. Und das Ziel ist es halt eben, irgendwie, glaube ich, in ein Lagerhaus zu gelangen, in dem sich Jack the Ripper aufhält.
Genau, nachdem du erstmal die Informationen dir in der Bar beschaffen musstest. Und es war auf jeden Fall so. Und ist da echt in London der Mond aufgefallen? Da ist ein kleiner Gag gemacht.
Ich glaube, das war derselbe Mond, der in Elvira 2 im Intro aufgetaucht ist, oder?
Nee, der Mond sieht aus wie ein Totenschädel.
Ich hab's da doch, der ist länger nicht mehr gespielt. Da hab ich nicht mehr dran gedacht.
Aber es war auf jeden Fall faszinierend, wie die Art des Labyrinths in London untergebracht haben. Also das war wirklich, ja, es hatte was.
Ja, also ich hab mir mal das Lösungsbuch angeschaut. Und da sind ja die Karten zu sehen. Und das ist wirklich so ein Ausschnitt aus einem Stadtplan.
Wow.
Also die haben einfach ein paar Straßen aus dem, vermutlich aus irgendeiner alten Karte genommen und halt darum das Level gebaut.
Aber es war sehr gut umgesetzt, muss man wirklich sagen.
Ja, willst du noch kurz was dazu verlieren, wenn du am Ende auf Jack the Ripper triffst, wie der Kampf abläuft?
Ja, du musst, wie gesagt, in dem Level, du musst erstmal so einen, ich glaube, so einen Gießstab finden, dann, glaube ich, noch so einen Regenschirm. Den muss man, glaube ich, irgendwie zu einer Kampfwaffe umbauen, zu einem Messer.
Ich glaube, der hat so im Griff schon das Messer. Und mit dem musst du halt dann in den Zweikampf gehen.
Ach, man musste den Stock da holen, wo Jack the Ripper den auch gekauft hat. Und dann musste man über diese Animierdame herausfinden. Die wollte sich mit ihm treffen. Und dann, ja, sagen wir, dann trifft man auf Jack the Ripper und dann sollte man im besten Fall nicht verlieren, genau.
Ja, der Kampf ist ja, oder das Kampfsystem ist ja wieder komplett radikal geändert worden. Im Vergleich zu Elvira 2. Das heißt, jeder hat irgendwie drei Trefferzonen, die beiden Arme und den Kopf. Und dann gilt es einfach nur, in wilder Klickorgie möglichst diese drei Trefferzonen zu erwischen.
Aber was man sagen muss, dieser Kampf gegen Jack the Ripper sah richtig cool aus. Sehr, sehr gut gemacht.
Und wenn man ihn besiegt hat, dann ist man einfach wieder zurückgeworfen worden ins Museum. Das Schaubild wurde geschlossen, also da wurde ein Vorhang vorgesetzt. Und der Butler war drauf und dran, dich einfach ins nächste Schaubild reinzuschmeißen, wenn du dich nicht schnell genug bewegt hast. Ich meine, 300 Jahre, die haben 300 Jahre Zeit gehabt, aber er hat es jetzt eilig. Wahnsinn.
Das klingt irgendwie, ja, was soll man sagen? Also, ihr meint, Leute haben keine Zeit, gell?
Na, auf jeden Fall, in diesem Zombie, fangen wir jetzt einmal der Reihe nach weiter. Gehen wir jetzt auch mal der Reihe nach weiter, die Schaubilder durch. In diesem Zombie-verseuchten Friedhof, da gilt es dann, glaube ich, sein Bruder in der Kapelle zu finden. Dazwischen gibt es aber noch ein paar Seelen zu retten. Dafür braucht man aber dann wieder die Kristallkugel, die man bekommen hat, über die man diese Seelen transferieren kann, glaube ich.
Man darf nicht vergessen, es gab am Friedhof so einen Zaun mit so einem abgebrochenen Metallstück. Und bis man das gefunden hat.
Ja, also das ist der Friedhof war im Irrgarten.
Schlimm.
Es war kein besonders großer, aber man musste auf jeden Fall eine Karte zeichnen. Da gab es auch alle möglichen versteckten Sachen. Also man musste sich halt auch wirklich sehr genau umschauen. Das Inventar funktioniert ja genauso wie in den Vorgängern. Das heißt, alles, was nach Gegenstand ausschaut, muss angeklickt werden. Dann erst hat man herausgefunden, ob es wirklich ein Gegenstand ist, den man benutzen kann. Vorher wurde er einfach nicht angezeigt. Und ja, wenn man dann eben lang genug Rätsel hat, dann hat man einen Schlüssel für die Kapelle gehabt, konnte dort eindringen. Dann wurde erstmal ein Vampir auf einen geschmissen und anschließend konnte man unter das Dach, wo man dann seinen Bruder, glaube ich, mit einem Zauber vernichten musste.
Der böse Bruder war ein Necromancer, ein Totenbeschwörer.
Daher die ganzen Zombies.
Genau. Übrigens, das war der einzige Boss im Spiel, den man nicht vernichten musste in diesem Szenario.
Gegen den du nicht direkt kämpfen musstest, ja.
Genau.
Dann gibt's als nächstes noch diese ägyptische Pyramide, die ja wirklich wie eine Pyramide aufgebaut war. Das heißt, man startet da unten in einem relativ großen Labyrinth. Je höher man ging, es hatte 8 Ebenen, umso kleiner wurde das Labyrinth auch. War wieder extrem rätsellastig, hat nur wenige Gegner gehabt, die auf einen zugeschmissen wurden.
Und Fallen ohne Ende.
Aber es hatte sehr viele Fallen, die man sehen musste, bevor man drüber läuft, Stolperdrähte oder ähnliches, die man dann entschärfen musste. Und es hatte halt, glaube ich, damit du in die nächsten Ebenen kommst, auch entsprechende Türrätsel.
Ich weiß nicht, das Rätsel mit dem, wo man den Sand verteilen musste, das habe ich nie geschafft. Also ich bin immer in die Stacheln gestürzt.
Dann gab es auch diese magischen Quadrate, wo du Zahlen eintragen musstest, damit auf allen Seiten die gleiche Summe rauskommt.
Auch nicht zu vergessen, das Krokodil.
Das Krokodil. Da weiß ich aber jetzt. Ich glaube, da musstest du, glaube ich, irgendwie einen Stock, glaube ich, einkeilen.
Speer werfen.
Oder Speer, ja. Mhm. Gut, da hast du ja auch im Prinzip bis nach oben gerätselt, um dann auf deinen Bruder zu treffen. Der war ein Pharao.
Ich glaube ja. Aber die Pyramide habe ich nicht durchgezogen, nie geschafft. Also daran scheitert es immer.
Und das letzte war ja dann die Mine.
Ja, und da konnte man auch sehr schnell sterben. Mhm.
Die Monster, die auf einen zugeworfen wurden, die konnte man ja nicht ohne weiteres mit Gewalt beseitigen.
Aber davor gab es noch was. Die Minenlore, den kleinen Waggon, der am Anfang überfuhr, wenn Pech hatte.
Stimmt, da musste man aufpassen. Mhm. Nee, aber diese Monster, das waren ja so Pflanzenmonster. Mhm. Die waren relativ unempfindlich gegen Schläge. Die brannten aber sehr gut. Das heißt, du musstest schauen, dass du einen Flammenwerfer hattest, eine Spraydose, irgendwas, womit du Feuer machen konntest im Moment.
Und du musst verdammt sparsam sein, weil das war sehr schnell, ja.
Genau, du musstest sehr sparsam sein. Mhm. Und da ging es auch, glaube ich, auch darum, dass du den Boss, also das Ober, dein Bruder, das Oberpflanzenmonster in dem Fall, glaube ich, auch wegsprengst.
Also erst killen, dann eine Sprengladung setzen und dann möglichst schnell raus. Und
genau.
Natürlich auch noch die Leute retten.
Genau, da waren gibt's eben noch welche, die in der Mine gefangen waren. Mhm. Die galt es dann auch noch zu befreien.
Und dieses Szenario, Donnerwetter, das war richtig schwer.
Ja, das ist auch das Actionlastigste, glaube ich, von allen gewesen.
Mhm. Ich habe es letztens wieder abgespeichert wieder.
Und kaum hat man auch dieses Szenario gemeistert, dann hat sich ja, glaube ich, das Museum geöffnet an einer Stelle.
Für den finalen Kampf.
Für den finalen Kampf gegen den eigenen Zwilling. Der letzte, der noch übrig war.
Wie gesagt, so weit war ich nie.
Ich kann mich da tatsächlich jetzt auch an den Kampf nicht mehr erinnern.
Also was ich weiß, der letzte Kampf war doch, glaube ich, die Hexe, die den Fluch gesprochen hat.
Ja, ich glaube, du musstest erst mal deinen eigenen Zwilling vernichten und das hat dann die Hexe vernichtet.
Ich habe mir jetzt immer gescheitert.
Ich habe es damals auch nur als Longplay gesehen. Ich erinnere mich aber jetzt auch nicht mehr ganz genau dran. Aber ich meine, dass du zuerst nochmal auf deinen eigenen Bruder getroffen hast.
Den musstest du retten. Ich glaube, der war, glaube ich, Gott, war das, ich hab's nur im Video mal gesehen gehabt. Also.
Ja, gut, das ist jetzt reines Rätselraten.
Ach ja, doch, da stellt es sich nicht mehr heraus, nachdem er ihn gerettet hat, dass man selber der böse Zwilling war.
Ja, oder so.
Das war die gemeine Blutwendung zum Schluss, genau.
Mhm. Ja, irgendwas war auf jeden Fall da noch.
Also kein Happy End, nein.
Da hat es ja gepasst, dass das auch das letzte Spiel war, das von der Firma rausgekommen ist. Und wenn man sich hier nochmal die Bewertungen anschaut, würde ich sagen, eher gemischt. Also die Powerplay ist nach dem kurzen Hoch wieder runtergerutscht. Auf 57%. Alle anderen aktuellen Zeitschriften zu der Zeit gaben sowas um die 62%. Die ASM und der Joker waren, glaube ich, die einzigen, die halbwegs begeistert waren von dem Spiel. Mit 75 von ASM und 82 bzw. 83 von Joker.
Man muss ja, sagen wir mal, auf die Schwächen von dem Spiel einlassen. Das war halt, und es wird halt einiges vom zweiten Teil zum Auftrag, dann auf Wechsel.
Es hat einige Schwächen mehr zum zweiten Teil, ja.
Leider.
Aber
stell dir mal vor, wenn die da eine Verbesserung gemacht hätten, wie cool das hätte werden können.
Ich verstehe nicht, warum die den Rollenspielpart so weit heruntergefahren haben. Im Prinzip ist es ja völlig egal, wie viel Erfahrung du sammelst, welches Level du erreichst am Ende, bist du sowieso wieder bei Null. Relativ ernüchternd.
Dann hätte man sich komplett sparen können.
Dann hast du auch keine großen Hitpoints mehr oder nicht so wie bei Elvira 2, wo du einzelne Körperteile betroffen sind, die dann auch wirklich Auswirkungen gehabt haben aufs Spiel, sondern du hast einfach nur deine 3 Trefferzonen gehabt, die du nacheinander abarbeiten musstest am Gegner. Das konnte man bei den Zombies schön sehen. Wenn der Arm abgefallen ist, war es gut. Und wenn beide Arme weg waren, dann musste nur noch der Kopf runter und fertig.
Aber jetzt stell dir mal vor, wenn man diesen Rollenspielsystem, wenn man daran aufgebaut hätte, man hätte richtig schön hochleveln können und hätte richtig unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gehabt. Also.
Ja, dann hätte man aber vielleicht auch diese Wachsfiguren, Gebilde, diese Level, in einer Reihenfolge haben müssen. Dass wenn du ein bestimmtes Level erreichst, dann kannst du da eintreten.
so frei nach dem Motto, wenn man ein Level schafft, dann findet man irgendwie eine Information, man weiß, ach, das geht da und da weiter.
Oder du trittst halt ein und merkst, du bist noch viel zu schwach dafür, das zu meistern. Mhm. Kannst ja wieder mit der Kugel wieder raus aus dem Szenario und halt ein anderes aufsuchen in der Zeit.
Was man so sagen muss, wenn man Wexwerks für sich selbst gesehen hat, dann war es gut, aber wenn man es mit Elvira 2 verglichen hat, dann war es deutlich schwächer.
Es war deutlich schwächer im Vergleich, ja.
Und was er wieder alles gerettet hat, die Todesszenen.
Ja, die waren wie immer wahnsinnig toll gezeichnet. Also das hat sich über alle vier Spiele hingezogen. Wenn du gestorben bist, dann hast du wenigstens Belohnung bekommen.
Und du hast nichts für den schwachen Magen. Manche.
Ja, manche waren wirklich heftig. So, und wenn man dann ein Jahr weitergeht, dann gab es die Firma ja plötzlich nicht mehr. Da war ja Horrorsoft vorbei und es erschien dann Simon the Sorcerer wieder unter Adventuresoft-Label.
Also wieder was komplett Neues dann.
Jetzt war dann wieder was komplett anderes. Und es ist auch, glaube ich, etwas, das ein eigenständiges Thema verdienen würde. Weil die Geschichte um Simon the Sorcerer, um die fünf Spiele, die bisher erschienen sind, ist ja auch nicht ganz ohne.
Mhm. Aber es ist faszinierend, was die Firma für einen Wandel genommen hat, also Wahnsinn.
Ja, wenn du es jetzt nur an den Spielen ausmachst, die haben sich eigentlich fortwährend weiterentwickelt, jetzt bis auf Vexworks, was ja ein kleiner Rückschritt war. Aber erzählerisch war Vexworks halt eben, glaube ich, das deutlich stärker als Elvira. Elvira war ja eher diese 0815-Geschichte und Vexworks hat ja quasi mit jedem Panel eine kleine Geschichte erzählt.
Also die Elvira-Teile, die profitierten halt vom Bekanntheitsgrad der B-Movie-Serie von der Schauspielerin.
Wexworks war auch kein so Unbekannter. Also die Vorlage war halt der Film Wexworks aus den 80er Jahren.
Ah, stimmt, da war was, genau. Stimmt.
Also da hat man auch schon versucht, sich an Film zu orientieren. Und man hat's, ich finde es wahnsinnig toll, wie es umgesetzt wurde, weil jeder Teil war für sich atmosphärisch. Über die Grafik, über die Todesscreens, über die Musik. Außer jetzt bei Personal Nightmare, wo es keine Musik gab, hat man es eigentlich immer geschafft, eine packende Atmosphäre zu schaffen.
Es wurde quasi immer was Neues ausprobiert.
Ja, man war auch da wirklich sehr mutig. Ich weiß nicht, ob man heute sowas noch rausbringen würde.
Also trotzdem zusammengefasst, alles coole Games, also auf jeden Fall.
Das auf jeden Fall. Also ich möchte keins von den vier Spielen wirklich missen. Auch wenn ich sagen muss, dass ich Personal Nightmare heute nur noch bedingt anfassen würde. Also muss man wirklich schon auf Text-Adventure stehen und frustresistent sein. Ansonsten auf jeden Fall mit Komplettlösung, wenn man eine findet. Elvira 1, okay, da braucht man immer noch die Frustresistenz für die Kämpfe.
Viel abspeichern.
Und man muss viel abspeichern. Aber so Teil 2 und Vexworks kann man eigentlich immer noch recht gut spielen, finde ich.
Jetzt weiß ich, warum ich damals das Vexworks bloß mit dem Kumpel gesehen habe. Weil das kam damals erst nur im PC raus und ich hatte damals noch keinen PC. Also ich habe es bloß mit meinem Kumpel mal kurz gesehen, wenn irgendwas war. Ich bekam mein PC erst später, genau.
Ja, heute kriegst du ja zumindest Personal Nightmare und Vexworks problemlos auf GOG.
Also Personal Nightmare hab ich mir damals gekauft, für den Amiga noch. Das habe ich heute noch, ja.
Ich habe die hier auch noch alle, die ersten drei für den Amiga und Vexworks für den PC.
Von Elvira 2 habe ich sogar noch die seltene 5/4 Diskettenversion. Die ist halt auch schon wieder gefragt.
Aber nicht die C64-Fassung.
Nee, aber wie gesagt, die für den PC damals, die war glaube ich auch schon wieder seltener. Also, die war gar nicht mehr so leicht zu finden, also und gar nicht mehr so billig, aber.
Ja, ich habe Elvira 2 damals über den Kleinanzeigenmarkt der Amiga Joker gekauft. Da war dann auch das Hintbook noch mit dabei und allem.
Aber es war schon coole Games, also.
Ja, vor allem das Coverartwerk war toll im zweiten Teil. Das wäre so ein gezeichneter Cerberus mit viel Flammen und allem und davor so ganz kleinen Elvira geliebt. Das hat richtig toll ausgeschaut.
Also es hat mich viel Nächte gekostet, ja. Nur um damit abzulosen.
Gut, was kann man abschließend noch sagen zu Horrorsoft?
Vielleicht sind wir eine Firma, die sich getraut hat, auch mal ungewöhnliche Ideen rauszubringen, oder?
Ja, getraut haben sie sich zumindest mal diese extremen Schockeffekte einzusetzen. Also das, was heute eigentlich jedes Indie-Game andeutet, haben die ja eben komplett durchgezogen. Inklusive der wirklich teilweise widerlichen Grafiken, was du heute eben so in der Form eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommst.
Was aber noch cool war, dass sie sich auch bewusst diesen B-Movie-Charakter den Virus übernommen haben, also wir Spieler, so, das war nicht schlecht.
Das war auf jeden Fall was richtig gelungen ist, ja.
Und bei den Teenagern kam ja alles gut an, wegen der Argumente, genau. Aber es war schon eine coole Serie, also sollte man auf jeden Fall mal gezockt haben.
Ja, leider kriegst du halt in Vira 1 und 2 so gar nicht mehr, nur noch auf dem Gebrauchtmarkt.
Wie gesagt, ich habe meine noch.
Ja. Und die sind ja auch alle Gott sei Dank jetzt über Scum VM spielbar, solange du sie halt irgendwie herkriegst.
Also ich habe mein Amiga-Original noch, mein PC-Original vom zweiten Teil und Personal Nightmare, auch Amiga. Noch diese ganz kleine Box, das war, glaube ich, damals für 20 Mark. Das war da, das habe ich da zufällig gefunden gehabt im Geschäft, also und gleich mitgenommen.
Okay, dann, glaube ich, können wir Danke sagen fürs Zuhören.
Es hat mir mal Spaß gemacht.
Ich hoffe, es war halbwegs interessant für euch. Servus.
Macht es gut. Ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.